Könnt ihr euch noch erinnern an unsere Serie? Stürme, Halleluja. Was war es letzte Woche? Stürmisch war es letzte Woche. Was war der Titel? Wenigstens den Titel könnt ihr bestimmt. Ein Sturm für dich und die Woche davor? Nicht mein Sturm. Und diese Woche? Alle Propheten, auf geht's, was ist los? Ja, jetzt glaube ich, die ganzen Propheten werden es wissen. Und zwar heute mein Thema ist, er ist im Sturm. Und ich bete wirklich, dass der Herr dass Gott einfach meinen Mund benutzt. Ihr wisst ja, mit der Sprache, das ist wirklich, wir Menschen sind, wir benutzen zwar Sprache, aber Sprache ist einfach so interessant, wie wir sie zum Teil benutzen. Okay, bei uns läuft die Nase anstatt die Füße und die Füße riechen anstatt dass die Nase riecht. Okay, so wir benutzen manchmal einfach so die Worte auf eine interessante Art und Weise. Und eins der Sachen zum Beispiel ist, hey, ich habe diese Woche darüber nachgedacht, habe ich gedacht, hey, viele Leute nennen ihre Freundinnen Schnecke. Weißt du, das ist so das ekligste Tier, das ich mir vorstellen kann, okay? Weißt du, Schnecke, aber du nennst deine Freundin Schnecke. Wenn du, weißt, ich finde Ziege viel süßer wie eine Schnecke, aber wenn ich jemanden Ziege nennen würde, würde ich geklatscht bekommen, okay? Und so sind wir sehr interessant, wie wir einfach mit unseren Worten umgehen, okay? Und ich habe meine Frau noch nie Schnecke genannt, okay? Halleluja, ich nenne sie immer Maschinka. Und seht ihr, hey, wir sind jetzt bald 13 Jahre verheiratet, Halleluja. Und diese ist noch immer verblendet. Sie ist also dieser starke, große, muskulöse Mann, also Halleluja, gut aussehende, glatzköpfige. Also, diese ist noch immer verblendet, Halleluja, Gott. Das ist einfach nur die Gnade, Amen, Halleluja. Mein Thema heute ist, er ist im Sturm. Und ich will ein bisschen weiter ausholen, was das betrifft, weil in vielen Situationen ist Gott einfach im Sturm. Und das ist auch der Grund, wieso Gott uns einfach durch gewisse Stürme durchführt, weil er gerne möchte, dass wir ihm begegnen. Okay? Deswegen lässt er manche Dinge zu oder schickt sogar manchmal Stürme in dein Leben. Und weil er gerne möchte, dass du ihn begegnest. Aber ist ja, wo ich mal joggen war, da kriege ich so meistens meine besten Offenbarungen. Halleluja. Das Problem ist, mir fehlt dann immer der Laptop, wo ich es aufschreiben kann. Aber es gibt unterschiedliche, wie soll ich sagen, was ist die Mehrzahl von Gegenwart? Gegenwart, okay. Es gibt unterschiedliche Gegenwerte. Das klingt komisch, nein. Es gibt verschiedene Arten von Gegenwart. Okay, unterschiedliche Arten von Gegenwart. Vielen Dank. Und das ist das, was wir verstehen müssen, auch was den Glauben betrifft, beziehungsweise was Gott betrifft. Müssen wir verstehen, dass es unterschiedliche Arten der Gegenwart Gottes gibt. Und wir wissen alle, dass Gott allgegenwärtig ist. Okay? Gott ist allgegenwärtig. Wir wissen, Gott ist zur gleichen Zeit an jedem Ort gleichzeitig da und vorhanden. Die Sache ist nur mit der Allgegenwart ist, dass Gott, obwohl Gott jedes Mal da ist, obwohl Gott immer da ist, obwohl Gott schon immer da war und immer sein wird, musst du nicht unbedingt Gott erfahren. Du kannst in der Allgegenwart Gottes, kannst du Gott fluchen, kannst du Gott an Gott nicht glauben, kannst du ein Atheist sein, kannst du Gott belächeln, kannst du dieses Konzept, nehmen wir es, oder von Gott, kannst du komplett belächeln, kannst du komplett sagen, das ist Mist, das ist Blödsinn, es gibt keinen Gott, obwohl er allgegenwärtig ist. Das bedeutet, es gibt eine Allgegenwart und wir sehen zum Beispiel im Philipper 1,6, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn und das ist Jesus. Alle Dinge bestehen, beziehungsweise Jesus hält alles zusammen. An jedem Ort hält Jesus alles zusammen. Wenn Jesus irgendwann mal oder Gott, wenn Gott irgendwann mal zurücktreten würde, würden wir hier kurz mal in einer Millisekunde sterben. Weil Gott allgegenwärtig ist. Jetzt Gott ist allgegenwärtig und trotzdem haben wir so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Warum? Weil es ist eine andere Gegenwart, um Gott zu kennen. Es ist eine andere Gegenwart, um Gott zu erfahren, als die Allgegenwart. So, das bedeutet, Gott ist überall und zur gleichen Zeit gleich viel da. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die an Gott nicht glauben, obwohl Gott da ist. Und das ist die Allgegenwart Gottes. Und die Sache ist die, dass du in der Allgegenwart kannst du einfach Gott zweifeln, in der Allgegenwart kannst du Gott fluchen, in der Allgegenwart musst du nicht an Gott glauben, weil irgendwie ist es okay, hey, er ist zwar allgegenwärtig da und trotzdem können die Menschen so leben, wie sie wollen. Obwohl er allgegenwärtig ist. Und das ist eine dieser Gegenwart Gottes. Und dann gibt es diese erfahrbare Gegenwart Gottes. Und das ist die zweite Art der Gegenwart Gottes. Es ist eine erfahrbare. Was bedeutet das? Dass Menschen einfach die Gegenwart Gottes, dass sie Gott erfahren. So, ich glaube, dass jeder Mensch auf der Erdkugel, jeder, der bisher gelebt hat und jeder, der jetzt gerade lebt und jeder, der noch leben wird, erfahren Gott. Nur sie geben Gott, beziehungsweise ihren Erfahrungen, geben sie unterschiedliche Namen. Namen wie zum Beispiel Zufall, Glück, es ist einfach so passiert, unglaublich und all diese Sachen. Okay? Gott wirkt in deinem Leben und irgendetwas passiert, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und denkst, hey, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und möglicherweise war es komplett echt Gott. Und das ist die erfahrbare Gegenwart Gottes und sogar in der erfahrbaren Gegenwart Gottes musst du nicht unbedingt an Gott glauben müssen. Okay, es ist erfahrbar, Gott ist erfahrbar, aber wir haben Konzepte, Philosophien, wir haben Theorien, wieso, weshalb gewisse Sachen passieren und dann nennen wir es Zufall, dann nennen wir es Glück, dann nennen wir es möglicherweise übernatürlich Schutzengel oder Aura und all diese Sachen, dabei ist es Gott. Es ist die erfahrbare Gegenwart Gottes. Und obwohl es die erfahrbare, obwohl du diese Sachen erfährst und denkst, hey, das kann kein Zufall sein, es kann einfach sein, so viele Menschen erleben das und trotzdem glauben sie nicht an Gott. Und dann gibt es eine dritte Art und die dritte Art ist die Gottes persönliche Gegenwart, wo du Gott persönlich wahrnimmst. Und aber auch in dieser Gegenwart muss es nicht unbedingt sein, dass du die Wahrheit erkennst. Du erlebst Gott persönlich und glaubst, es gibt Gott. Du weißt, da ist eine übernatürliche Hand, da ist eine übernatürliche Person, da ist jemand und du nennst es Gott und hast eine Erfahrung mit ihm. Und das und was wir verstehen müssen ist, dass sehr viele Menschen eine persönliche Erfahrung mit der Gegenwart Gottes, mit der persönlichen Gegenwart Gottes hatten und trotzdem nicht die Wahrheit erkannt haben. Menschen wie zum Beispiel Mohammed, er hatte eine persönliche Erfahrung und viele von euch glauben es vielleicht nicht, dass es Gott war oder nicht, aber ich glaube, dass Mohammed wirklich ein Verlangen hatte, Gott zu erfahren und dass er seine Erfahrung hatte, aber nicht die Wahrheit erkannt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, dass Buddha eine gewisse Erfahrung hatte, aber trotzdem nicht die Wahrheit erkannt hat. Ich glaube, dass die Azteken, ich glaube, dass die Aborigines, ich glaube, all diese Völker, dass sie eine persönliche Erfahrung mit Gott hatten, aber nicht die Wahrheit erkannt haben. Wir sehen das zum Beispiel, aber für uns klingt das vielleicht komisch, aber wir sehen das zum Beispiel auch in unterschiedlichen Denominationen in der Vergangenheit. Dass Leute wirklich eine persönliche Erfahrung mit Gott hatten und so überzeugt waren von Gott und angefangen haben zu predigen und das möglicherweise komplett in eine falsche Richtung gegangen ist, obwohl der Beginn eine persönliche Erfahrung mit Gott war. Das bedeutet, auch in der persönlichen Erfahrung mit Gott muss es nicht unbedingt sein, dass du die Wahrheit erkennst. Jeder von uns hier, wenn wir zusammenstellen würden, wer was glaubt, würden wir nicht auf einen einzigen Nenner kommen. Warum? Weil das eine Entwicklung ist. Die Wahrheit ist das Wort Gottes und mit dem Wort müssen wir dann wandeln. Das bedeutet, nur weil wir eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung mit Gott hatten, heißt es nicht, dass wir Gott kennen. Sondern die persönliche Erfahrung mit Gott ist der Startschuss, um Gott kennenzulernen. Und um ihn kennenzulernen. Und du wirst ihn kennenlernen in der persönlichen Gegenwart. Als Versorger, du wirst ihn kennenlernen als Vater, du wirst ihn kennenlernen als Freund, du wirst ihn kennenlernen als Versorger, du wirst ihn kennenlernen als Liebe, du wirst ihn kennenlernen als Gnade, du wirst ihn kennenlernen als Tröster, du wirst ihn kennenlernen als derjenige, der dich umarmt, derjenige, der dich erhöht, derjenige, der dich heilt, derjenige, der all das für dich hat, lernst du in der persönlichen Gegenwart Gottes kennen. Nicht in der Allgegenwart, auf jeden Fall in der Allgegenwart, weil die ist ja immer da. Aber wenn du in der Stecken bleibst, in der Allgegenwart Gottes, wirst du diese Dinge nicht kennenlernen. Das heißt, es gibt diese Allgegenwart Gottes. Gott ist immer da, zu jeder Zeit, am gleichen Ort. Und dann gibt es diese erfahrbare Gegenwart Gottes, wo ich glaube, dass jeder Mensch Gott erfährt, nur ihn anders benennt, wie Zufall, Glück und all diese Sachen. Und dann gibt es diese persönliche Erfahrung Gott, was ein Startschuss ist, wo du wirklich persönlich deine Erfahrung mit Gott hattest. Und ich glaube wirklich, dass Gott für jeden, genau das hat. Interessanterweise ist es, dass Gott es, die Allgegenwart, seine erfahrbare Gegenwart und seine persönliche Gegenwart, er macht es den Menschen unheimlich einfach irgendwie, um all diese Sachen zu erfahren. Du kann, an der Allgegenwart Gottes kannst du nichts machen, okay? Die ist da, du bist hineingeboren und du kannst einfach dagegen nichts machen. An der erfahrbaren Gegenwart Gottes kannst du eigentlich auch nichts machen. An der persönlichen Gegenwart Gottes, das ist etwas Übernatürliches, aber wo Gott dich zieht und du Ja sagst, da wird ein bisschen mehr von dir erwartet. Okay, wie zum Beispiel, ja, ich glaube an dich, Jesus, und Jesus ist in deinem Herz und du bist errettet. Okay, aber es ist trotzdem unheimlich einfach, wenn du so überlegst. Es ist unheimlich einfach, diese persönliche Gegenwart Gottes zu erfahren. Und dann gibt es diese Gegenwart. Die letzte, die ich herausgefunden habe, ist, wo Gott dich sogar abschreckt, hineinzukommen. Und das ist die Gegenwart. Und ich habe sie genannt, die einnehmende Gegenwart Gottes. Aber eigentlich, wie sie eigentlich heißt, ist die abschreckende Gegenwart Gottes. Beziehungsweise die Gottes verborgene Gegenwart. Es ist Gottes verborgene Gegenwart, aber eigentlich ist es Gottes abschreckende Gegenwart Gottes. Und du wirst die meisten Christen, die meisten Menschen werden die Erfahrung machen mit der Allgegenwart, werden Erfahrung machen mit der erfahrbaren Gegenwart und werden Erfahrung machen mit der persönlichen Gegenwart. Aber diese Gegenwart, diese verborgene Gegenwart, diese abschreckende Gegenwart hat Gott nicht einfach gemacht. Und das ist das, was du in der Bibel liest. Das ist eigentlich diese Gegenwart, von der wir lesen und denken, das will ich auch. Das ist diese Gegenwart, wo ganz Israel in der Allgegenwart Gottes ist, in der erfahrbaren Gegenwart Gottes, in der persönlichen Gegenwart Gottes. Aber hier sind nur zwei, die durchbrechen zu der verborgenen und abschreckenden Gegenwart. Und das ist Mose. Und interessanterweise macht es Gott nicht einfach, dass wir da hineinkommen. Interessanterweise macht es Gott sogar eher abschreckend. Ihr lest es zum Beispiel im 2. Mose 19, wenn ihr Kapitel 19 und Kapitel 20 lest, da seht ihr, wie Gott sagt, ich habe mir von allen Völkern habe ich mir ein Volk ausgesucht und das ist Israel. Wollt ihr mein Volk sein? Und sie sagen alle, ja. Wer will das nicht, weiß ich meine, wenn du an Gott glaubst. Wir, weißt du, jeder will von uns besonders irgendwie sein, nicht wahr? Jeder von uns will irgendwie besonders sein. Und sie sagen, hey, von all diesen Völkern habe ich euch ausgesucht, wegen Abraham, weil er an mich geglaubt hat. Und ich will, dass ihr mein Volk seid. Wollt ihr das auch? Und alle, yeah, auf jeden Fall wollen wir das. Und Gott sagt, okay, hey, bereitet euch mal 3 Tage vor, ich werde auf den Berg kommen. Und so, das Ding ist, Gott kommt nicht als ein Lamm auf den Berg, er kommt als ein Sturm. Gott kommt so in so einem Sturm, dass der ganze Berg bebt. Und das ganze Israel zittert, der Hörnerschall ist so laut und wird immer lauter, dass sie vor Furcht eigentlich wegrennen wollen. Und dann am Ende haben sie so Angst davor, dass sie zu Mose sagen, Mose, wir wollen nicht, dass Gott zu uns redet, sondern geh du hin, rede du mit Gott und erzähl uns, was Gott uns dir gesagt hat. Gott macht es nicht einfach. Eigentlich ist es eine abschreckende Gegenwart Gottes. In diesem Heiligsten aller Heiligsten. Wisst ihr, du kannst die Allgegenwart Gottes spüren und kannst ihn fluchen und bleibst lebendig. Du kannst eine erfahrbare Gegenwart Gottes erleben und du kannst ihn trotzdem verneinen, verleugnen und all diese Sachen und bleibst lebendig. Du kannst deine persönliche Beziehung mit Gott haben und immer wieder nach links und nach rechts gehen und mal doch mit der Welt flirten und doch dann wieder zu Gott kommen und du bleibst lebendig. Aber dann gibt es diese Gegenwart, das ist eine abschreckende Gegenwart Gottes. Wenn du da durchbrichst, machst du was falsch. Bam. Weil es so heilig ist, aber weil es so heilig ist, sehen wir sehr wenig Leute da hineinkommen. Weil sie abschreckend ist. Sie ist so heilig, dass Gott sagt, pass auf, ich kann es euch nicht. Ich will, dass jeder Einzelne da hineinkommt. Ich will, dass ihr die Fülle erkennt. Ich will, dass ihr mich seht, wie noch nie mehr jemand mich gesehen hat. Aber es ist so heilig, ihr müsst euch heiligen. Es ist so heilig. Ich muss es abschreckend für euch machen, dass irgendetwas sich in eurem Herzen entwickelt, wo ihr durchbrecht, egal auch, wenn es euer Leben kostet. Und im Westen haben wir leider so sehr wenige davon, weil es ist ein Sturm, in dem er wohnt. Und es ist nicht die Allgegenwart. Und Israel erbebt. Und jetzt passt mal auf, wenn ihr das Hebräische, das ist noch krasser. Wenn ihr das Hebräische lest, das steht die Bibel, sagt die Bibel, dass der Berg erbebte und Israel stand am Fuße des Berges. So, das ist eine Übersetzung von uns, aber wenn du es dir richtig Hebräisch anschaust, wisst ihr, was Gott gemacht hat? Weil da kommt das Wort Huppa her. Huppa, wisst ihr, was eine Huppa ist? Eine Huppa ist, wo wenn zwei Menschen, beziehungsweise Mann und Frau, sich entscheiden zu heiraten, dann stehen sie bei ihrem, wo sie ihre Gelübde abgeben aneinander, stehen sie unter so einer wie? Baldachin, unter einer Huppa. Und woher haben die Christen, beziehungsweise woher haben die Juden dieses Konzept? Und zwar von da. Weil dieses Wort, sie standen am Berg, heißt eigentlich, dass Gott den Berg hochgehoben hat und über sie drüber gestellt hat. So, Gott, bei allem Respekt, ich hätte auch Angst gehabt. Warum? Weil Gott ist so heilig, dass gewisse Arten seiner Gegenwart kann er nicht billig hergeben. Ja, ich glaube an Gott, aber weißt du was? Gott ist gnädig, nicht in dieser Gegenwart. Er ist in dieser Gegenwart gnädig, aber hier ist Heiligkeit, Gerechtigkeit und Recht das Fundament. Das ist der Gegenwart, wo Gott ist. Die interessante Sache ist, dass diese Gegenwart ist im Sturm. Du musst durch den Sturm durch. Du kommst da nicht hin ohne einen Sturm. Wenn du keine Stürme magst, wird es schwierig, in diese Gegenwart hineinzukommen. Jeder, der das erlebt hat, musste durch Stürme durchgehen. Die Sache ist die, ich will nicht durch Stürme durchgehen. Also musst du Gott in mir etwas machen, dass ich da durchgehen möchte. Wisst ihr, Jeremia wollte durch diese Stürme nicht durchgehen. Jeremia wollte nicht durch diese Stürme durchgehen. Und schaut mal, Jeremia 20,9, er sagt, und ich sage, ich will nicht mehr an ihn denken. Er will nicht mehr an Gott denken. Ich will nicht mehr von seinem Namen reden. Genug von diesen Stürmen. Ich will nicht mehr an ihn denken. Ich will nicht mehr von ihm reden, weil das Problem ist, jedes Mal, wenn ich von ihm rede, an ihn denke, habe ich Probleme. Und dann sagt er, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in mein Gebein und ich habe mich vergeblich abgemüht, das weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Er versuchte nicht von Gott zu reden. Er versuchte es zurückzuhalten. Er versuchte an Gott nicht mehr zu denken, obwohl er diese Erfahrung hatte. Aber er hat gemerkt, das ist so ein Sturm. Ich will einfach nicht mehr. Ich werde nicht mehr an ihn denken. Ich werd nicht mehr von ihm reden. Aber in ihm war es sowas wie loderndes Feuer, dass er gesagt hat, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Ich muss von ihm reden, egal was es kostet. Und so wird es Menschen geben, und es werden nicht alle sein, aber so wird es Menschen geben, und das Ding ist, es ist unheimlich wichtig, dass es solche Menschen gibt, weil willst du sehen, dass die Gesellschaft, dass die Welt verändert wird, dass die Welt transformiert wird, willst du sehen, dass die Welt, dass Deutschland wirklich zu Christus sich bekehrt, dann muss es solche Leute geben, die in diese Gegenwart hineingehen, egal was es kostet. Egal was es kostet. Wir lesen das Buch der Offenbarung und ich liebe das Buch der Offenbarung und dann lesen wir von Johannes und Johannes hat und dann kommt und dann hört er eine Stimme, komm hier herauf, okay? Und Offenbarung 4, er kommt da herauf und das erste, was er sieht, Blitze, Donner, Stimmen, Stürme. Er steht vorm Thron. Und wir denken, wow, das will ich auch, absolut. Aber wisst ihr was, wie man da hinkommt durch Stürme? Wisst ihr, dass wie Johannes nach Patmos gekommen ist. Und wisst ihr, was Patmos heißt? Patmos heißt mein Sterben, meine Tötung. Domitius, der Kaiser, der damalige Kaiser, hat die Schnauze voll gehabt von diesen Christen, die ständig von Jesus erzählt haben. Und Johannes war der Schlimmste. Und hat sich gedacht, weißt du was, ich werde sie ja alle abschlachten. Und, aber wisst ihr, was ich mit Johannes mache? Bei ihm mache ich es mal richtig krass. Er hat das ganze Amphitheater hat er voll gemacht. Hat er voll gemacht mit Leuten und hat siedendes Öl aufgestellt und hat gesagt, und jetzt werden alle sehen, was passieren wird. Und sie haben Johannes genommen, in das siedende Wasser gestellt und Johannes hat einfach nur gewinkt. Siedendes Öl. Und er ist nicht gestorben. Lebendig stand er da in dem Sieden und das Ding ist, dass Geschichtsschreiber sagen, dass das Ganze, nicht Amphitheater, wie heißt es in Rom, Das ganze Kolosseum hat sich zu Jesus bekehrt. Domitius hat die Nase so voll gehabt, dass er gesagt hat, ich nehme diesen Johannes und schicke ihn nach Patmos. Weil Patmos ist so ein harter Ort. Patmos ist voller Stein, Patmos ist unfruchtbar, Patmos, wisst ihr was, da um etwas überhaupt einzupflanzen, ist fast aussichtslos, weil es eine Katastrophe ist. Und in Patmos, meine Tötung, in Patmos, mein Sterben, bekommt er die Offenbarung. Im Sturm. Wenn du in diese Gegenwart vordringen willst, dann hast du keine Zeit, darüber nachzudenken, wer dir was angetan hat. Come on. Da hast du keine Zeit, über Bitterkeit nachzudenken. Da hast du keine Zeit, über Unvergebenheit nachzudenken. Da hast du keine Zeit, wer dir was angetan hat und all diese Sachen. Ich sage, es ist echt zu heilig. Ich habe einen Weg zu gehen. Ich liebe die Geschichte, weil diese hat eine Geschichte von mir erzählt. Jetzt erzähle ich eine Geschichte von ihr. Okay. Ihr kennt es vielleicht von der Geschichte, von der Ise. Das war eine ihrer Eintagesbeziehungen, die sie so hatte oder sowas. Weißt du, was? Ise in Paris hat sie eine Beziehung angefangen und irgendwann kam sie dazu und dann hat sie gefragt, den Mann, mit dem sie gedatet. Okay, das war in Dallas und das war ein bisschen länger. Auf jeden Fall hat sie ihn gefragt, pass mal auf, hat sie ihn gefragt, hey, was ist eigentlich deine Vision im Leben? Und wisst ihr, was er gesagt hat, wie süß er war? Ha? Bei Sonnenuntergang hat sie ihn gefragt, was ist eigentlich deine Vision im Leben? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, es langt mir, wenn ich nur eine Person glücklich mache. Er hat sie gemeint. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Am nächsten Tag Schluss gemacht. Was willst du mit? Sofort Schluss gemacht. Sofort Schluss gemacht. Was willst du mit jemandem, der eine Vision hat, dich glücklich zu machen? Nur eine Person glücklich zu machen? Hey, willst du jemanden glücklich machen, mach ein Restaurant auf. Weißt du, ich meine so, hätte Ise zu mir gesagt, kurz vor unserer Ehe, ich will einfach nur dir dienen, dich glücklich machen, weil hätte ich gesagt, mach ein Restaurant auf, mach, keine Ahnung, mach ein Kinderheim auf oder was, aber ich brauche niemanden, der mich glücklich macht, weil ich bin auch glücklich ohne dich. Und so geht's ihr. Ich hätte sie nie geheiratet, wenn Jesus nicht an ihrer ersten Stelle wäre, wenn sie ohne mich sowieso schon glücklich ist. Nie im Leben hätte ich sie geheiratet. Wieso soll ich sie? Ich meine so, ich brauche niemanden, der mich glücklich macht. Ich habe Gott, der mich glücklich macht. Ich brauche jemanden, der mit mir das Königreich Gottes ausbreitet. Weißt du was? Das Ding ist, meine Aufgabe ist es nicht, sie glücklich zu machen. Aber ich weiß eins, wenn sie mir hinterhergeht, wird sie glücklich sein. Stimmt, Schatz? Das war nicht abgesprochen, okay? Du brauchst niemanden, der dich glücklich macht. Weißt du, also eine Person, mir langs, wenn ich eine Person im Leben glücklich mache. Klar, weißt du, das Ding ist, ich habe zu Ise erklärt, Ise hat sofort Schluss gemacht, weil Ise war ja noch nie so richtig in der Welt, okay? Ihre Mama hat sie mal in die Disco geschickt und sie wusste nicht, was sie da machen soll. Weißt du, meinst so, und ein einziges Mal war sie in der Disco. Halleluja, preis den Herrn. Ah, danke, Jesus. Halleluja. Gott wusste, was ich brauche. Amen. Und ich weiß, was der meint, weil jede Frau will das hören. Weißt du, ich meine so, oh, er meint mich. Er liebt mich so sehr. Weißt du was, wenn du so jemanden kennenlernst, vergiss ihn. Vergiss ihn. Wer braucht sowas? Weißt du, ich meine, die Welt ist zu groß. Es gibt viel zu tun. Gott ist über mir. Weißt du, ich meine so, vergiss sowas. Wenn jemand so eine kleine Vision hat, hey, dann schick ihn, was weiß ich, schick ihn ins Kloster für 5 Jahre und wenn er zurückkommt, hat er vielleicht bessere Visionen oder sowas. Hallo? Aber ich weiß, wie in der Welt, weißt du, wie in der Welt habe ich schon gesagt, wie wir das in der Welt, weißt du, du schmeichelst uns und sagst Dinge, die willst du gar nicht sagen. Obwohl ich Christ war, habe ich zu Ise Dinge gesagt, die ich eigentlich gar nicht einhalten kann. Ich habe gedacht, weiß ich kann es eigentlich. Ich habe zu Ise gesagt, hey Ise, ich will, dass bei dir am Tisch immer ein Blumenstrauß ist, okay? Immer ein Blumenstrauß. Hey, Herr, vergib mir, denn ich wusste nicht, was ich tat, okay? Das ist so unglaublich, weil ich meine so, könnt ihr euch vorstellen, wie schnell so ein Blumenstrauß verwelkt? Weil ich meine so, ich habe den Eindruck, ich bräuchte einen Nebenjob, um das überhaupt zu finanzieren. Weißt du, ich meine so, hey, einmal habe ich ja der Ise den Blumenstrauß gekauft und der war so gigantisch, weißt du, der war wirklich schön. Hey, okay, alle Blumensträuße, die ich kaufe, sind schön, sagt sie. Kennt ihr die Geschichte, wo ich ihr weiße Rosen gekauft habe mit ein bisschen Rot? Und da habe ich zu Ise gesagt, hey Ise, schau mal. Und weißt, da haben wir noch gedatet. Und dann sage ich, hey, pass auf, guck mal, die werden noch rot. Ich habe wirklich gedacht, die Blumen werden noch rot. Okay. Und irgendwann hat sie mir erklärt, pass mal auf, Schatz, weiß-rote schenkt man eigentlich seiner Schwiegermutter. Halleluja. So habe ich es nicht gemeint, okay. Ich habe wirklich gedacht, die werden rot. Ich habe keine Ahnung gehabt. Für mich als Mann, dieses Konzept, wie kannst du Blumen mögen, weißt du, das für mich passt es in mein Gehirn nicht rein. Ich mache das aus Glauben, okay. Aber bei mir im Hirn funktioniert es nicht. Wie kannst du Blumen mögen? Ich gebe für etwas Geld aus, das nach 4 Tagen verwelkt ist. Hallo? Weißt du, ich gebe für etwas Geld aus, was an Wert gewinnt, um es wieder zu verkaufen. Das ist mein Konzept, okay? Solche Blumen habe ich noch nicht gefunden. Deswegen die Blumen, die ich der Ise schenke, das mache ich wirklich aus Glauben. Okay? Und aus dem, dass der Heilige Geist mich erinnert. Diese Woche? Was, diese Woche? Nein, Schatz, das war diese Woche. Habe ich hier Blumen? Tatsächlich, das war letzte Woche. Sie sind noch da. Die sind noch gut. Halleluja. Vielleicht habe ich diejenigen gefunden, okay? Ich weiß, was länger hält. Kakteen. Okay. Alles ist Halleluja. Gott ist gut. Amen. Willkommen im Sturm. Halleluja. Und so gibt es diese Arten der Gegenwart Gottes. Du hast diese Allgegenwart, du hast diese erfahrbare Gegenwart, du hast diese persönliche Gegenwart und dann gibt es diese, sagen wir, die verborgene Gegenwart. Und es wird Menschen geben müssen und es gibt Menschen immer und immer wieder, aber es sind vereinzelte Menschen, die da durchdringen. Wisst ihr, weil das Ding ist, es kostet dich möglicherweise alles. Und es ist nicht so attraktiv, da durchzugehen und alles. Und ich muss sagen, von mir aus, wenn ich sage, hey Gott, ich will das sehen, ja, aber ich will eigentlich nicht durch den Sturm gehen. So, ich will das sehen, ich will da durchdringen in diese Gegenwart, die abschreckend ist. Ich will, aber ich weiß, dass ich alles ablegen muss, um da überhaupt hineingehen zu können. Weil das Ding ist, ich persönlich, ich finde mein Leben gut. Gerade wie es läuft, ist okay für mich. Es kann so bleiben, weißt du, ich habe Stürme hinter mir, ja, aber so wie es gerade läuft, hey, bin ich super zufrieden, wenn so bis ans Lebensende bleibt, ist okay, aber ich weiß, wenn es so bleibt und wenn ich in dem stehen bleibe, werde ich nicht dahin kommen, wo ich eigentlich hingehöre. Und Gott macht es so abschreckend, weil es so heilig ist, weil in dieser Gegenwart, wenn du ihn erfährst, in dieser Gegenwart, in dieser abschreckenden, in dieser vereinnahmenden, in dieser verborgenen Gegenwart, dann verändert sich etwas bei dir. Dass alles, was einen natürlichen Wert hat, für dich wie Kot sein wird. So hat es Paulus geschrieben. Und ich weiß, dass es so viele Sachen gibt in meinem Leben, die sind noch nicht so. Die sind noch nicht so. Ich mag meine Schuhe. Ich mag meine Klamotten. Und das klingt vielleicht banal. Wenn Gott zu mir sagt, ich soll so und so viel Geld irgendwo hingeben, habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn Gott zu mir sagt, gib mal die Schuhe jemandem, da habe ich ein Problem. Komisch, weißt du, das ist so unlogisch, aber so sind wir. So sind wir. Wir hängen unsere Herzen an Dinge, die eigentlich wertlos sind, die kannst du niemals mitnehmen. Und vererben kannst du Schuhe sowieso nicht. Weißt du, wer will sowas? Die Sache ist die, dass Gott diese Stürme, um in diese Gegenwart hineinzukommen, pflastert er irgendwie mit Ablehnung, Beleidigung, Kränkungen, Missverständnissen, Beschimpfungen, vielleicht sogar Verfolgung und vielleicht sogar, dass du belächelt wirst. Und trotzdem sehen wir immer wieder Menschen, die da freiwillig durchgehen. Trotzdem sehen wir immer wieder Menschen, die da durchdringen. Trotzdem sehen wir immer wieder Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben, um das zu erfahren, um die Welt zu verändern. Wisst ihr, unter den Millennials, Millennials nennt man die Generation, die ab 1980 und jünger sind. Und die haben eine Umfrage gemacht, was wollt ihr werden? Was wollt ihr werden? 80% haben gesagt, ja, wir wollen berühmt werden. Und da haben sie sich gefragt, ja, mit was? Und dann haben sie gesagt, ja, nee, wir wollen einfach nur berühmt werden. Und das Problem ist, dass uns das vermittelt wird. Weißt du, Leute schauen diese Reality-Shows mit Kardashians und so weiter und all diese Sachen, die nichts machen, sind einfach nur berühmt. nichts machen, sind einfach nur berühmt. Hört ihr das? Die nichts machen, sind einfach nur berühmt. Und wisst ihr, was weitere 50% gesagt, jetzt voll Gänsehaut. Wisst ihr, was weitere 50% gesagt haben? Ja, wir wollen reich sein. Und dann haben sie gesagt, ja, mit was? Für was wollt ihr euer Leben geben? Wie? Ja, nee, wir wollen einfach nur reich sein. Dieses Konzept ist gar nicht da. Wir wollen einfach nur, weil uns die Welt es vermittelt. Weißt du, du kannst einfach durch Blödsinn und nichts tun, kannst du reich sein. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht diese Gegenwart. Das ist nicht das, wo Gott uns hinführt. Die Sache ist die, dass du siehst, und trotzdem lieben wir es, solche Filme, was weiß ich, wie Indiana Jones, die Schatzinsel, und wir lieben, was weiß ich, Mount Everest und Personen. Wir ehren diese Personen wie Nelson Mandela, Martin Luther King und Bonhoeffer, die für eine Sache ihr Leben niedergelegt haben, obwohl sie nicht mal gewusst haben, ob sie sie jemals erreichen. Wisst ihr was? Leute wollen berühmt werden, reich werden. Aber wisst ihr, wie vielen aus der Antike kennen wir, die von den berühmten Sportlern, und damals gab es diese großen Olympiaden, die größer waren wie heute vielleicht, und gab es gigantische Sportler. Wie viele von ihnen kennst du? Wie viele von ihnen kennen wir? Wie viele von denen, die reich waren, kennen wir von damals? Aber wie viele kennen wir, die Fischer waren und die Welt verändert haben bis heute? Weil sie durchgedrungen sind in eine Gegenwart, wo sie nicht mehr zurück konnten. Aber Gott macht es nicht billig. Christen können stehen bleiben an dieser persönlichen Gegenwart. Und das ist, wo viele auch stehen bleiben. Und wisst ihr, das ist kein Verurteilen und das ist okay für die meisten Christen. Und die sind errettet und kommen in den Himmel. Aber dann gibt es diese, wo die einfach nicht können. Die einfach nicht können, egal wo sie hinkommen, geschehen Stürme. Egal, wo Paulus hingekommen ist, kommt er nach Ephesus, auf einmal regen sie sich alle über ihn auf. Kommt er nach Jerusalem, alle regen sich über ihn auf. Weißt du, kommt er dahin, alle regen sich über ihn auf. Kommt er dahin, weißt du, so. Und dann sagt er, alle in Asien haben mich verlassen. Weißt du, es gibt solche Leute, die da durchdringen. Die da durchdringen. Und bereit sind, alles zu verlieren. Jesus war so einer. Jesus erachtete es als Freude, wegen der zukünftigen Freude, erachtete er es als okay, ans Kreuz zu gehen. Du wirst nie in diese Gegenwart vordringen können, wenn du das Ziel hast, eine Person glücklich zu machen. Diese Gegenwart ist dafür da, damit du so transformiert wirst, dass du ganze Nationen umgestaltest. Dass du ganze Nationen umgestaltest, dafür ist es da. Und wir denken, ich will das aber nicht, vielleicht und so weiter. Und das stimmt. Und trotzdem ist in uns irgendetwas da, das irgendwie Freude an sowas hat. Deswegen schauen wir Filme an, wie, was weiß ich, Indiana Jones hat für all die Jüngeren, ich weiß, das ist auch so ein interessanter Film, okay, wo jemand sein Leben riskiert, um einen Schatz zu finden, von dem er nicht mal weiß, dass er vielleicht überhaupt wirklich da ist. Ich glaube, 4 Dinge, die unheimlich wichtig sind, dass wir, wenn du in diese Gegenwart vordringen möchtest, wenn du da durchbrechen möchtest, und ich sage nicht, hey, du musst jetzt deine Hände heben, aber ich sage eins, ich weiß, dass Gott will, dass jeder da hineingelangt. Glaubt mir, wir als pfingstliche und charismatische Christen, wir haben die Herrlichkeit Gottes, verkaufen wir ein bisschen zu billig. Zu billig. Wir verkaufen das Blut Jesu Christi zu billig. Das, was Jesus getan hat, das ist nicht billig. Das ist sowas von wertvoll. Das ist sowas von gigantisch. Gott kann nicht einfach zulassen, dass jeder, wie er will, was er will und in egal welchem Zustand, da hineingeht. Er hat das Blut ja zur Errettung dir gegeben, aber willst du wirklich eine Erfahrung mit dem Blut Jesu Christi haben? Willst du wirklich eine Erfahrung mit dieser einnehmenden, dieser Gegenwart Gottes, die dich sowas von einnimmt, dass du einfach bereit bist, alles aufzugeben? Die ist nicht billig. Als allererstes, das allererste, was du machen musst, ist dein Leben zu verlieren. Das Erste, wenn du willst, wenn du wirklich glaubst, hey Gott, ich weiß, ich will dich so sehen. Ich will dich so sehen wie Johannes. Ich will dich so sehen wie Jeremia. Ich will dich so sehen wie Elia. Ich will dich so sehen wie Mose. Die Bibel spricht davon, dass Mose mit Gott geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund zu einem Freund. Und trotzdem, passt auf, die Bibel sagt es, dass Mose mit Gott geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund zu einem Freund. Und trotzdem wusste er, es gibt eine größere Gegenwart wie das. Weil als Gott ihn berufen hat, sie noch weiterzuführen, hat Mose zu Gott gesagt, Gott, aber ohne deine Herrlichkeit gehe ich nicht. Obwohl er ihn Angesicht zu Angesicht geschaut hat, obwohl er eine persönliche Beziehung mit Gott hatte, wusste er, da gibt's eine tiefere Gegenwart Gottes. Diese tiefere Gegenwart Gottes war, wo Gott zu ihm gesagt hat, pass auf, mein Sohn, du kannst sie nicht sehen. Aber er sagt, ohne sie will ich nicht gehen. Und was Gott sagt, okay, ich steck dich in eine kleine Höhle, beziehungsweise in einen Spalt, und was du sehen kannst, ist einfach nur meinen Rücken. Und Gott geht vorbei und er sieht seinen Rücken. Sowas von herrlich. Die Sache ist die, was wir verstehen müssen, ist im Hebräischen ist, Rücken steht für die Zukunft. Und das Gesicht steht für die Beziehung. Hinten ist Zukunft und vorne ist die Vergangenheit bei den Juden. Für uns ist vorne die Zukunft, weil wir zur Zukunft hinlaufen und wir laufen von der Vergangenheit weg. Bei den Hebräern ist die Vergangenheit vorne und die Zukunft hinten. Warum? Weil die Vergangenheit können wir sehen, aber die Zukunft nicht. Was Gott gemacht hat, als er vorbeigegangen ist und seinen Rücken gezeigt hat, er hat ihm die Zukunft gezeigt. Er hat ihm die Herrlichkeit gezeigt. Und meine Überzeugung ist, und dann ist es, weil Gott ist allgegenwärtig, zu jeder Zeit am gleichen Ort, dann siehst du auf einmal Jesus mit Mose und mit Elia auf dem Berg reden. Obwohl Mose und Elia schon lang weg sind. Aber ich bin überzeugt, das war die Zukunft, die Gott Mose gezeigt hat. Das ist die größte Herrlichkeit, das ist Jesus. Als allererstes müssen wir unser Leben verlieren. Denke über dich selbst weniger nach. Glaubt mir, keiner von uns ist so wichtig, als dass die Welt sich um uns drehen muss. Keiner. Und doch ist jeder Einzelne so wichtig, dass Gott sein Leben für uns gab. Das Zweite, du musst die Angst vor Verlust ablegen. Gott ist zu gut. Gott ist zu gut, als dass er dir etwas wegnehmen wird, ohne bereits was Besseres vorbereitet zu haben. Er ist zu gut dafür. Er ist zu gut dafür, dass, wenn du weißt, du musst dein Leben niederlegen, wenn du da durchbrechen möchtest, aber Gott ist zu gut dafür, als dass er dir dein Leben wegnehmen würde, ohne dir ein ewiges, fantastisches, glorreiches, unglaubliches Leben dir zu schenken. Sie waren bereit, die Apostel waren bereit, Paulus war bereit, all diejenigen, Jesus war bereit, wegen der Hoffnung, die sie in der Zukunft gesehen haben, waren sie bereit, das bisschen Leiden hier auf der Erde in Anspruch zu nehmen. Egal, was du um Gottes Willen verlierst, Ansehen, Reichtum, Geliebte, Freunde, Achtung, Ehre und so weiter, es lohnt sich. Glaub mir, es lohnt sich. Ich bin noch nicht da, wo ich hin muss und keiner von uns ist es. Aber ich weiß eins, Gott will, dass wir da hinkommen. Gott will, dass wir da hinkommen. Er ist ein erfahrbarer Gott. Er ist ein persönlicher Gott. Aber da ist eine Gegenwart. Da will ich hin. Aber helf mir Gott. Ich mag keine Stürme. Mir gefällt es, wie es gerade ist. Helf mir Gott. Helf mir Gott. So wie Jesus den einen gefragt hat, glaubst du das? Er sagt, ich glaube, aber helf meinem Unglauben. Ich habe Glauben an ihn, aber ich brauche noch so viel mehr Glauben. Ich habe Glauben, dass er wirklich alles machen kann. Und trotzdem fehlt mir in so vielen Bereichen der Glauben, dass er mich wirklich benutzen kann. Dass er wirklich das tun wird, was er gesagt hat. Ja, ich glaube, weil es ist sein Wort. Und trotzdem ist in mir etwas, wo ich sage, aber helf mir diesem Unglauben, der, wo ich weiß, dass dein Wort wahr ist, wo ich weiß, dass was du gesagt hast, wirst du erfüllen. Und trotzdem ist da irgendetwas. Helf meinem Unglauben, Gott. Blicke auf die Herrlichkeit, die du empfangen wirst. Hebräer 12,2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz, erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Alles, was diese Menschen angetrieben hat, alles, was diese Glaubenshelden angetrieben hat, alles, was Jesus angetrieben hat, war nicht ihre aktuelle Situation. Es war der Blick in die Ewigkeit. Es war der Blick in die Ewigkeit, dass Menschen in Hebräer 11 am Ende seht ihr, dass sie, obwohl sie freigelassen hätten werden können, sie nicht sie nicht die Freiheit eingenommen haben. Warum? Weil sie eine bessere Auferstehung haben wollten. Für sie war es so viel wichtig. Sie waren sowas von ausgerichtet auf diese Ewigkeit und auf diese Herrlichkeit, dass die Leiden, die sie hier hatten, überhaupt nicht für als problematisch empfanden. Der Blick muss auf die Herrlichkeit sein. Egal, ob du beim Job bist, egal, ob du Schwierigkeiten in der Familie hast, egal, ob du Schwierigkeiten beim Job, in der Familie, in der Gesellschaft, mit deinem Nachbarn, egal was es ist, unser Blick muss auf die Herrlichkeit gerichtet sein. Unser Blick muss auf die Ewigkeit gerichtet sein. Und viertens, verliere aber die Gegenwart nicht aus den Augen. Weil das Ding ist, wir haben zu viele Menschen, die so geistlich sind, dass sie keinen irdischen Wert haben. Und das ist nicht, was die Apostel waren. Es gibt so viele Menschen, die alles immer im Geist sehen und alles geistlich und da und da und da und keinen irdischen Wert haben. Wisst ihr, Martha und Maria, die Schwestern, sie sind ein unheimliches gutes Beispiel. Es gibt Gemeinden, die sind voll mit Marias, die einfach nur geistlich sind, und aber um sie herum ist alles verschmutzt. Und dann gibt es Marthas, Gemeinden, die sind voller Marthas und sie arbeiten und vergessen aber das Gebet, die Fürbitte, vergessen die Bibellese, vergessen das Fasten, vergessen all diese Sachen, weil sie am Arbeiten sind. Aber wenn diese zwei zusammenkommen können, dann wirst du einen perfekten Haushalt haben. Das Problem ist, dass für Maria arbeitet Martha zu viel. Für Martha ist Maria viel zu geistlich. Aber wenn wir irgendwann mal hinkommen und die zwei zusammenbringen, diejenigen, die zu geistlich sind, sie ein bisschen auf die Erde zu holen, und diejenigen, die zu sehr anhaften an der Erde, sie ein bisschen hochlupfen und dann zusammenkommen, wir werden die Welt verändern. Schau auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, aber verliere die Gegenwart nicht aus deinen Augen. Wenn du in diese Herrlichkeit durchdringen möchtest, und das ist das, was Gott will, die Sache ist nur die, es gibt nicht viele, die es geschafft haben. Möglicherweise haben wir vielleicht auch noch nie jemanden kennengelernt persönlich, der da drin war. Weil es so kostbar ist, weil es so heilig ist, weil es so wundervoll ist, weil es so fantastisch ist, weil es dir fehlen die Worte. Was die Bibel, Paulus hat gesagt zu den Korinthern, was Augen nicht gesehen haben, was die Ohren nicht gehört haben, was dein Mund nicht geschmeckt hat, das ist das, was Gott für dich vorbereitet hat, für diejenigen, die ihn lieben. Niemand hat es geschmeckt, niemand hat es gerochen, niemand hat es gesehen, aber für uns hat es Gott vorbereitet, die Jesus Christus lieben. Es gibt die Allgegenwart, die erfahrbare Gegenwart, die persönliche Gegenwart und dann gibt es die abschreckende Gegenwart. Gott macht es so einfach, in die ersten drei hineinzukommen, weil er die Menschen so sehr liebt. Kümmert er sich um die Menschen, auch wenn sie ihn hassen. Er hat es so einfach gemacht, errettet zu werden, weil er die Menschen so sehr liebt. Aber diese Gegenwart, die kann er uns nicht einfach machen, weil er ist zu heilig, er ist zu wertvoll, er ist zu rein, er ist zu fantastisch. Um da hineinzugelangen, müssen wir durch einen Sturm gehen. Deswegen heißt meine Predigt heute, er ist im Sturm. Lass uns einfach aufstehen und ihn anbeten. Einfach Gott anbeten. Einfach Gott anbeten. Jeder von uns hat seinen persönlichen Weg mit Gott. Jeder von uns ist an einem Ort mit Gott, an dem der andere nicht ist. Und das ist voll in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir jeder von uns ein Herz hat. Wir wollen mehr von Gott. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen mehr von ihm. Und vielleicht bist du an dem Ort, wo du sagst, hey, ich habe ihn erfahren und aus Glauben glaube ich an ihn, aber ich möchte ihn persönlicher, noch persönlicher erfahren. Gott möchte das ebenso für uns. Dann bete ihn an und bitte ihn, dass er dir hilft, da hineinzudringen. Möglicherweise sagst du, hey, ich habe ihn persönlich erfahren. Ich weiß, dass er lebt. Ich habe mein Leben für ihn niedergelegt. Aber diese verborgene Gegenwart habe ich noch nicht erlebt. Aber ich will da durchbrechen. Und möglicherweise denkst du zu gut von dir und weißt nicht mal, was du alles ablegen musst. Aber sag einfach im Glauben, Gott, helf mir. Ich möchte wirklich alles aufgeben. Ich möchte mein Leben verlieren, um das zu empfangen, was du für mich hast. Möglicherweise hast du seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte erfahren in deinem Leben. Allein, dass du hier bist und dass er dich durchgebracht hat, wo du durchgegangen bist, ist einfach ein Zeichen seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Güte. Aber du willst einfach mehr von ihm, du willst mehr von ihm, du willst von dieser verborgenen Gegenwart. Einige von euch, ihr habt Prophezeiungen über eurem Leben gehört, ihr habt Prophezeiungen mitbekommen, ihr habt Prophezeiungen aufgeschrieben bekommen, ihr habt Prophezeiungen in eurem Leben, die euch versprechen, dass Gott euch benutzen wird. Auf eine Art und Weise, die ihr euch vielleicht vorher nicht hättet vorstellen können. Die Sache ist nur die, dass manche Prophezeiungen werden erfüllt, nur wenn wir in diese Gegenwart hineindringen. Vater, wir lieben dich. Jesus, du bist so wundervoll, Herr. Heiliger Geist, du bist so treu und wir danken dir. Danke, Jesus. Komm, lass uns ihn einfach nur anbeten. Lass.